Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast Dr. Michael Wagner aus Wien. Herr Wagner, schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, unseren NeoCast mit Ihrer Expertise zu bereichern. Sie werden unseren Hörern und Hörerinnen heute ein Update zu dem Thema neue Techniken im Kreißsaal geben, aber zunächst zu Ihrer Person.
Der heutige NeoCast-Experte.
Privatdozent Dr. Michael Wagner, Kinderarzt und Neonatologe. Aktuell arbeiten Sie in Wien an der Universitätskinderklinik in der Abteilung für Neonatologie, pädiatrische Intensivmedizin und Neuropädiatrie. Sie interessieren sich neben der klinischen Arbeit sehr für den Einsatz von Technik in der Neonatologie und sind auch am Comprehensive Center for Pediatrics der Uni Wien tätig. Soweit eine kurze Vorstellung Ihrer Person. Was habe ich vergessen, was für Sie noch besonders wichtig ist?
Vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich sehr, heute hier im Podcast mit Ihnen sprechen zu können. Sie haben schon sehr viel erwähnt. Ich bin zusätzlich auch noch Leiter des pädiatrischen Simulationszentrums. Sprich, wir machen Trainings für Ärztinnen, Ärzte, Pflege, Hebammen, auch für Eltern, für andere Berufsgruppen, wie Hebammen zum Beispiel, Geburtshelfer. Und wir machen im Jahr so im Schnitt 250 Trainings mit fast 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und zusätzlich versuchen wir in diesem Bereich sehr viel Forschung zu machen. Also auf der einen Seite, wie kann man Simulation auch nutzen, um neue Technologien zu erforschen und auch die Wirksamkeit neuer Technologien zu erforschen. Und auf der anderen Seite, wie kann man die Simulation, die Trainings, die Ausbildung an sich verbessern? Auch so Themen wie Human Factors, also wie funktioniert Teamwork, Kommunikation. Das ist so ein Hauptaufgabenbereich von unserer Forschungsgruppe im Simulationsbereich. Und da haben wir uns in den letzten Jahren eben auch sehr viel mit neuen Technologien, Entwicklung und Implementierung neuer Technologien beschäftigt.
Sehr schön, eine beeindruckende Zahl, was Sie da an Leuten ausgebildet haben im Simulationszentrum. Aber vielleicht können Sie unseren Zuhörern noch kurz erklären, was es mit dem Comprehensive Center for Pediatrics auf sich hat.
Ja, also das Comprehensive Center for Pediatrics ist ein neues Zentrum, das im Prinzip alle Expertinnen für Schwangere, Kinder und Jugendliche der Medizinischen Universität Wien an einem Standort versammelt und vernetzt. Und hierbei steht eben der interdisziplinäre Austausch im Fokus, um schwangere Kindern und Jugendlichen mit akut lebensbedrohlichen, seltenen Erkrankungen oder chronischen Verläufen eine optimale medizinische Betreuung zu garantieren. Das zentrale Anliegen dieses Zentrums ist, dass das Kind im Fokus steht und im Prinzip die betreuenden Berufsgruppen und Personen zum Kind kommen, anstatt wie es bisher war, wo das Kind zu den einzelnen Spezialisten gegeben oder gefahren werden musste. Und Ziel ist im Prinzip dadurch auch eine verbesserte Patientenversorgung zu machen und auch durch dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Berufsgruppen und Disziplinen bessere Möglichkeiten für Wissenschaft und Lehre zu ermöglichen. Und damit im Prinzip einfach rascher und effizienter innovative Forschungsziele zu ermöglichen und zu erreichen und auch eben eine deutlich bessere Patientenversorgung, die auf den Patienten, auf die Patientin fokussiert ist.
Ja, hört sich nach einem sehr sinnvollen Ansatz an, nicht nur die einzelnen Fächer zusammenzubringen, sondern auch Forschung, Lehre und Klinik miteinander zu verbinden. Sicherlich sehr vorbildlich. Aber vielleicht jetzt nochmal zurückblickend, wie sind Sie zu dem Thema Technik im Kreißsaal gekommen und warum ist das Thema aus Ihrer Sicht so wichtig?
Das heutige NeoCast-Thema.
Im Prinzip hat sich das über die letzten Jahre so ein bisschen entwickelt. Ich bin zufälligerweise als Student damals Mitarbeiter eben in den Anfängen des pädiatrischen Simulationszentrums geworden und mich hat das sehr begeistert, weil ich im Studium recht wenig gehört habe über dieses Zusammenspiel der Berufsgruppen, eben diese Human Factors, aber auch den Einsatz von neuen Technologien. Und habe dann dort als Student schon mitgearbeitet, habe dann hier in der Neonatologie in Wien angefangen, habe das dann auch im Laufe der Zeit übernommen und versucht weiterzuentwickeln. Und das hat mich immer schon sehr fasziniert, an welchen Schrauben man da drehen kann oder welche Themen man da auch ansprechen und lernen kann, die man so im Studium und in der Ausbildung im Prinzip gar nie gehört hat oder wo nie ein Fokus drauf war. Ich glaube, das hat sich im Laufe der Zeit jetzt auch schon ein bisschen verändert. Es wird jetzt immer mehr Fokus, aber so, als ich studiert habe, war das eben noch nicht wirklich Thema. Und am Anfang war es im Prinzip eher der Fokus auf die Simulation, auf die Ausbildung, auf diese Human Factors. Und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass es sehr spannend ist, in die Simulation neue Technologien zu integrieren, zu schauen, wie quasi diese Mensch-Technik-Interaktion auch funktioniert und wie man die Simulation und die Trainings auch nutzen kann, um solche Techniken zu evaluieren. Und man kommt dann eben dadurch, dass man sich mehr auf diesen Bereich fokussiert, auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem internationalen Raum in Kontakt, wo man dann wieder auf neue Technologien stößt und dann bespricht und testet und dann auch versucht, selber Dinge zu entwickeln, die letztendlich die Patientinnenversorgung verbessern sollen.
Sie haben jetzt schon so einen kleinen Rückblick gegeben, sind auch noch relativ jung, aber wenn Sie jetzt noch mal ein bisschen länger zurückblicken, seit wann kommt eigentlich Technik so jetzt im modernen Sinne im Kreißsaal schon zum Einsatz und wie sah die Situation vorher aus?
Ich glaube, dass Technik besonders in der Neonatologie schon einige Jahre, sogar Jahrzehnte ja eine große Rolle spielt, weil es natürlich, wenn man sich auf so einer neonatologischen Intensivstation umsieht, vieles geht gar nicht ohne Technik. Wir sind es halt sehr gewohnt, dass wir zum Beispiel auch Herzfrequenzmonitoring benutzen, Pulsoximetrie. Auch das ist ja letztendlich alles Technik, was für uns aber einfach schon Standard ist. Wobei, wenn man in Entwicklungsländer schaut, ist das natürlich nicht Standard. Dort wird vieles noch mittels Tasten des Pulses gemacht und dort gibt es diese für uns mittlerweile schon banalen Techniken eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist für uns aber sehr essentiell geworden in den letzten Jahren und das wird auch immer mehr, weil umso komplexer die Medizin wird, umso kleiner die Patientinnen und Patienten werden, umso mehr Technik benötigt man, um die Patientinnen quasi am Leben zu erhalten und besser versorgen zu können. Und ich merke, dass besonders in den letzten paar Jahren ein extremer Fokus darauf liegt, wie man sein eigenes Tun und Handeln verbessern kann. Sprich, wie kann ich meine eigene Ventilation verbessern? Wie kann ich meine Intubation verbessern? Es gibt sehr viele Studien zu Quality Improvement. Und da merkt man einfach, dass dieses Auseinandersetzen mit dieser Thematik der besseren Effizienz oder des besseren eigenen Handelns immer mehr in den Fokus rückt. Und da spielt natürlich diese Interaktion mit Technik, also Mensch-Technik, eine große Rolle. Und da haben wir auch in den letzten Jahren dran geforscht. Da gibt es auch noch nicht so viel dazu. Mehr aus anderen Bereichen, aus der Psychologie kommen, zum Beispiel mit Eye-Tracking, wo wir dann eben versucht haben zu schauen, okay, wenn wir jetzt neue Technologien einsetzen, wie interagieren die mit den Menschen? Führen die vielleicht sogar zu mehr Ablenkung oder sind die wirklich eine Hilfe? Und da sehe ich, dass da jetzt auch ganz viele Publikationen nach und nach rauskommen und dass sehr viele Menschen ihren Fokus drauf gelegt haben und dass es deutlich häufiger ist als früher.
Das ist ja eine ganz spannende Perspektive, wie Sie gerade gesagt haben. Früher war eher der Fokus der Technik, das Kind besser überwachen zu können. Da muss ich immer dran denken, wie mein alter Chef mir erzählt hat aus den 70er Jahren, wie EKG-Elektroden noch wirklich in die Haut gestochen wurden und es sehr qualvoll war für die Kinder, dieses EKG abzuleiten. Ist heute alles viel einfacher geworden. Heute sind wir dabei, nicht kontaktfrei Vitalparameter zu beobachten. Aber was Sie gerade geschildert haben, ist ja wirklich ein ganz neuer Fokus, nicht die Beobachtung des Kindes, sondern die Beobachtung des Handelnden, des Arztes, der Ärztin, wie der mit dem Kind interagiert. Gehen wir mal nochmal kurz zurück, da kommen wir nachher gleich nochmal drauf. Aber diese Überwachung des Kindes, was hat sich da so in den vergangenen, sagen wir mal, 10 Jahren getan im Kreißsaal? Wir waren ja früher, sagen wir, vor 10 Jahren zufrieden, Pulsoximeter zu haben. Was hat sich da so getan in der Technik?
Also ich glaube, dass zum Beispiel, wenn man jetzt sich die Herzfrequenz anschaut, auch das Herzfrequenzmonitoring ist ja eigentlich erst seit den 2015er Guidelines wirklich in der neugeborenen Erstversorgung empfohlen worden oder ausdrücklich empfohlen worden. Das war ja vorher nicht der Fall. Das heißt, da hat es sicher schon mal einen deutlich höheren Stellenwert bekommen. Und Es gibt viele Dinge, die so in den letzten Jahren sich entwickelt haben, bis hin zu NIRS-Monitoring bei der Erstversorgung, um die zerebrale Sauerstoffsättigung messen zu können. Es gab schon immer wieder Studien zu Respiratory Function Monitoring, um die Ventilation messen zu können. Und man sieht ja auch die Entwicklung, dass jetzt sehr viel in Richtung, wie Sie schon gesagt haben, kontaktloses Messen geht. Also loswerden dieser Kabel und trotzdem aber eine adäquate Messung der Herzfrequenz der Sättigung in Realtime. Das geht auch dorthin, dass man dann schon im Kreißsaal vielleicht auch das Bonding mit den Eltern starten kann und trotzdem diese Vitalparameter überwachen kann. Auch das ist, glaube ich, ein neuer Richtungs- oder Wegweiser bis hin zu eben Videolaryngoskopie. Also ich glaube, das war früher gar kein Thema. Das kommt ja auch ein bisschen aus der Anästhesie und es ist ja auch mittlerweile noch immer nicht Goldstandard oder schon gar nicht überhaupt routinemäßiger Standard, eine Videolaryngoskopie durchzuführen. Also man hört das ja immer wieder, wenn man so ein Thema anspricht, quasi das brauchen wir nicht, wir können das auch so und haben es jahrelang ohne dem gemacht. Ich glaube, das ist ja bei vielen Techniken immer Thema, weil ich kann natürlich auch die Herzfrequenz ohne EKG messen. Ich kann das auch, ich kann den Puls tasten, ich kann auskultieren. Natürlich kann man das und ich glaube, man soll diese Techniken trotzdem weiterverwenden. Gibt es auch ein paar Case Reports zu pulsloser elektrischer Aktivität, die dann irreführend sein kann, wenn man zum Beispiel nur das EKG verwendet. Aber ich denke, dass es trotzdem wichtig ist, dass wir offen sind für diese neuen Technologien und natürlich kritisch hinterfragen, was davon ist wirklich ein Nutzen oder was davon lenkt uns vielleicht ab. Wann ist Monitoring zu viel? Wann sehe ich den Patienten, die Patientin und wie es dem Patienten geht? Wann übersehe ich das, weil ich zu viel Technik vielleicht verwende und wo hilft es mir wirklich sehr?
So, Herr Wagner, Sie haben kurz geschildert, welche potenziellen Gefahren bestehen, also dass man nicht mehr so auf den Patienten guckt. Deswegen meine Frage, denken Sie, dass man zu viel monitoren kann?
Ich denke, dass man auf jeden Fall zu viel monitoren kann. Ich glaube, da muss man ganz vorsichtig sein und diese Technologien auch immer wieder kritisch hinterfragen oder schauen, wo ist der Nutzen, wo ist die Ablenkung größer. Das betrifft jetzt aber nicht nur die Technologie, sondern das betrifft auch die Anzahl der Menschen im Kreißsaal zum Beispiel. Wir haben in Studien mit Hilfe von Eye-Tracking zum Beispiel gesehen, dass auch zu viel an Personen ablenken können und Probleme machen können. Ich glaube, das ist etwas, was noch nie so wirklich hinterfragt wurde und wo man auf jeden Fall schauen muss, was ist die optimale Anzahl an Leuten im Raum. Was sicher auch ein Thema ist, dass man natürlich, wenn man jetzt zu viel Monitoring verwendet, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt zum Beispiel EKG her, da gibt es ja auch ein paar Case Reports, wo es zur pulslosen elektrischen Aktivität gekommen ist, was dann quasi davon ablenken kann, dass der Patient eigentlich gar keinen Puls hat und in Wirklichkeit reanimationspflichtig ist. Und man denkt ja an eine Herzfrequenz, weil das EKG etwas anzeigt. Das heißt, sich dann komplett auf die Technik zu verlassen und gar nicht mehr die Basics zu können und sich anzuschauen. Ich glaube, das ist auch wichtig, immer wieder sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, ich glaube, das ist eine große Gefahr, dass wenn man in einer Situation groß wird, wo viel Technik da ist, diese Skills, sich selber den Patienten anzugucken, eine gewisse Gefahr besteht, dass man die verlernt oder überhaupt gar nicht erst erlernt, wenn man da groß wird in der Situation. Okay.
Das stimmt. Ich glaube, da gibt es zwei Seiten der Medaille sozusagen. Es gibt natürlich, es gibt einige Studien dazu, wo eben untersucht worden ist, zum Beispiel die Qualität der Herzdruckmassage oder die Qualität der Ventilation, wo quasi nur aufgenommen wurde ohne dieses technische Hilfsmittel und dann mit technischem Hilfsmittel. Und auch das ist etwas, wo wir uns dann angeschaut haben. Also diese Studien haben gezeigt, dass es da eben zu einer Verbesserung der Qualität kommt, wenn man diese Hilfsmittel verwendet. Nur es war nicht ganz klar, haben die Leute überhaupt hingeschaut auf dem Monitor oder wo ist dieser platziert gewesen. Und wir haben uns dann mal angeschaut, eben auch wieder mit dieser Eye-Tracking-Technologie, schauen die Leute überhaupt hin, benutzen die das? Und da gibt es auf jeden Fall eine Korrelation in Bezug auf die Anzahl und Häufigkeit, wie oft man diesen Monitor anschaut oder wie man auch zwischen Patient und Monitor wechselt und der Qualität. Und da muss man sagen, dass einfach die Qualität mancher Maßnahmen ohne die technischen Hilfsmittel deutlich schlechter ist. Also nur dieser reine Fokus auf den Patienten oder auf die Patientin ist, wenn man es rein subjektiv betrachtet, wenn ich quasi meine Ventilation rein subjektiv analysiere und versuche zu objektivieren, das ist oft nicht ausreichend.
Was gibt es für Neuigkeiten?
Herr Wagner, wo stehen wir heute? Wenn Sie das zusammenfassen würden, was ist ein Must-Have? Was brauchen wir an Technik im Kreißsaal? Was ist ein Nice-to-Have? Und was ist noch experimentell?
Eine sehr gute Frage. Ich glaube, ein Must-Have auf jeden Fall ist Pulsoximetrie und auch EKG-Monitoring. Natürlich auch banale Hilfsmittel oder unter Anführungszeichen banale Hilfsmittel wie ein Stethoskop. Unsere eigenen Hände natürlich auch zum Pulstasten zum Beispiel. Temperaturmessung ist meiner Meinung nach ein Must-Have auf jeden Fall. Die Möglichkeit, dem Kind Wärme zuzuführen, adäquat Wärme zuzuführen, ist auch ganz wichtig. Dinge, die meiner Meinung nach wichtig sind, die aber noch experimentell sind oder wo es noch keine ganz klare Evidenz dazu gibt, sind Dinge wie Respiratory Function Monitoring, wo man die Beatmungsqualität messen kann. Videolaryngoskopie sehe ich meiner Meinung nach ganz essentiell. Vielleicht nicht für jede Routineintubation, aber auf jeden Fall, um ein Videolaryngoskop im Kreißsaal zu haben, falls es zu einer schwierigen Intubationssituation kommen sollte, falls es ein schwieriger Atemweg ist und das Kind nicht zu intubieren ist. Dazu gehört auch die Larynxmaske, die ja lange Zeit in der Neonatologie überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das ist auch ein Hilfsmittel, das in den letzten Jahren extrem viel erforscht worden ist und extrem gepusht wurde auch. Und wo ich auf jeden Fall sehe, dass es notwendig ist, das zu haben. Dinge wie NIRS, also Monitoring der zerebralen Oxygenierung, sind sicher auch noch experimentell. Ich glaube, dass auch zunehmend ein Ultraschallgerät essentiell wird im Kreißsaal. Sei es jetzt zur Beurteilung der Herzfunktion in einer schwierigen Situation, auch Reanimation oder Point-of-Care-Ultraschall. Auch beim Management von RDS wird das wichtig, natürlich Pneumothorax, Lungenultraschall. Ich glaube, das wird auch zunehmend wichtig, sowas zu haben und sowas zu können.
Mhm. Sehr eine spannende Entwicklung, also wie die Technik Einzug hält in den Kreißsaal. Wir stehen ja häufig vor dem Problem, dass wir früher die Guidelines, die wurden ja so eminenzbasiert festgelegt, da brauchte man nicht viele Studien. Deswegen hat sich vieles etabliert heutzutage, wo wir einfach akzeptieren, dass es da ist. Die neuen Methoden haben das ja ein bisschen schwieriger oder ein bisschen schwerer. Da wird ja gefordert, dass man irgendwie die Effektivität nachweisen kann. Jetzt ist es natürlich immer schwer, eine Studie durchzuführen, wo ich nachweise, dass Respiratory Function Monitoring als Beispiel jetzt das Outcome Mortalität oder irgendwas verbessert. Denken Sie, dass wir immer diese hohe Qualitätsstandard anlegen müssen oder reichen auch einfache Nachweismethoden, dass es die Interaktion zwischen den Behandelnden und dem Kind verbessert? Oder?
Ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, es ist wichtig, diese hohen Qualitätsstandards an sich zu haben. Und wir sollten natürlich immer danach suchen, auch hier Evidenz zu finden für die Dinge, die wir machen. Es wird aber in vielen Bereichen und vor allem in so einem Bereich mit dem Kreißsaal, wo es oft sehr schwierig ist, auch Studien durchzuführen, weil das Thema ist ja auch, wie funktioniert das mit der Einverständniserklärung bei den Eltern? Auch da ist es oft schwierig, Studien durchzubekommen, je nach lokaler Ethikkommission. Wenn man da immer vor ein Verständnis einholen muss, ist es oft sehr schwierig, solche Studien zu machen, vor allem randomisiert und vor allem verblindet vielleicht auch noch, ist extrem schwierig und deswegen werden wir da nicht immer Evidenz finden. Das heißt, ich glaube, wir sollten schon das einfordern und versuchen, aber auf der anderen Seite sollten wir Dinge nicht deswegen nicht einführen, weil wir nicht die entsprechenden Standards haben, sondern wenn wir sehen, dass es in anderen Bereichen, und das kann jetzt auch in der Simulation sein, wo man sieht, dass einfach gewisse Qualitätsparameter besser eingehalten werden, unabhängig davon, ob ich jetzt weiß, dass der Patient deswegen ein besseres Outcome hat, sollte trotzdem versucht werden, diese Dinge einzuführen, weil ich ja weiß, dass ich damit die Qualität an sich verbessern kann. Und das hat natürlich immer potenziell auch einen Nutzen für die Patientin und den Patienten.
Sie hatten es gerade angesprochen, die Simulation ist ja ein ganz wichtiger Aspekt im Training. Ich habe in den vergangenen Jahren war ja Reanimationstraining auch sehr trocken gewesen. In den letzten 10, 20 Jahren ist die Simulation immer populärer geworden. Denken Sie, dass es irgendwann zu so einer Verschmelzung führen wird, dass wir viele Teile, die wir in der Simulation gut etabliert haben, wie zum Beispiel Feedback, Videofeedback, auch nutzen sollen, um unsere Reanimation, also im reellen Leben, nochmal zu verbessern?
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass gerade diese Translation, die es quasi früher von Bench to Bedside gab, gibt es jetzt von der Simulation zu Bedside sozusagen. Es gibt ja gerade eine Simulation, wie Sie schon gesagt haben, wird ja im Prinzip je nach Art der Simulation, da gibt es ja Low- bis High-Fidelity, aber zum Beispiel in dieser High-Fidelity-Simulation, wo ein Szenario per Video aufgezeichnet wird und dann mit dem Team nachbesprochen wird in einem strukturierten Debriefing. Und da gibt es ja auch sehr viele Publikationen dazu von Adam Chang, Walter Eppich, die sich ja nur mit diesem Thema, wie mache ich ein richtiges Debriefing und dann aber auch Clinical Debriefing im weiteren Verlauf auseinandergesetzt haben. Die zeigen ja schon in diesem Simulationsbereich, wie man gutes Feedback bekommen kann, auch gutes Feedback einholen kann und voneinander lernen kann. Und wenn wir diese Simulationstrainings machen, dann merke ich einfach, wie viel Mehrwert das für die Teilnehmerinnen und die Teilnehmer hat. Also das ist das zumindest subjektive Feedback, was wir nach diesen Trainings bekommen. Und warum sollte das nicht im klinischen Alltag auch funktionieren? Und wir versuchen das immer mehr. Wir machen auch Video-Recordings von unseren echten Situationen, von Erstversorgungen, aber auch von jeglichen anderen Interventionen, sei es eine Pleuradrainage, Intubation, Lumbalpunktion oder nur eine Punktion eines Ohmeyer-Reservoirs. Und versuchen die mit dem Team gemeinsam nachher anzuschauen und zu evaluieren, war das jetzt okay so oder hätte man was besser machen können? Manchmal ist es ja auch gut, einfach nur mal positives Feedback zu bekommen. Wir sind es sehr darauf, wir sind sehr gewohnt, immer nur negatives Feedback zu geben. Das heißt, man hat das Gefühl, wenn man sich zusammensetzt, um ein Video zu besprechen, dann wartet man nur darauf, dass jetzt jemand sagt, du hast etwas falsch gemacht und ich hätte es an deiner Stelle anders gemacht und hätte es besser gemacht. Aber um das geht's ja gar nicht. Es geht ja darum, dass man auch positives Feedback gibt. Das möchte ja auch jeder. Jeder möchte ja auch wissen, wenn er etwas gut macht. Und das bekommt man ja im klinischen Alltag sehr, sehr selten. Und da kann es helfen, diese Debriefings von solchen Videos auch zu nutzen, sowohl positives wie auch negatives Feedback zu geben, weil man kann extrem daraus lernen, einfach mal zu sehen, wie machen gewisse Interventionen andere Personen anders als einer selbst. Man lernt es natürlich in seiner Ausbildung, man ist dann gewissermaßen, man sieht es dann von verschiedenen Oberärztinnen und Oberärzten, die einem das beibringen und man wächst dann im Laufe der Zeit in das Ganze hinein und man entwickelt sich so seinen eigenen Standard. Und irgendwann kommt man in die Situation, wo man nicht mehr sieht, wie es andere Personen machen. Und dann macht man es halt immer auf die gleiche Art und Weise. Und vielleicht gibt es aber andere Lösungsstrategien, die ich aber nur lernen kann, wenn ich sehe, wie es andere machen. Das Problem ist aber, wenn ich in einer bestimmten Position bin, wenn ich lang genug dabei bin, dann ist man es noch weniger gewohnt, Feedback zu bekommen, sondern dann gibt man es meistens nur mehr. Und dadurch kann man dann einfach auch nicht mehr so viel lernen. Und da ist diese Videoaufnahmen und die strukturierte Nachbesprechung extrem wichtig. Ich glaube, da können wir viel von der Simulation lernen.
Das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt. Als ich vor 15 bis 20 Jahren in Innsbruck damals Videofeedback eingeführt habe oder Videoaufzeichnung von der Erstversorgung, waren es insbesondere die Schwestern, die waren begeistert, weil die gemerkt haben, die haben der anderen Schwester über den Rücken geguckt, sozusagen virtuell, und festgestellt, was die für gute Tipps drauf hat und Tricks drauf hat, und konnten davon unheimlich viel lernen und haben wirklich sehr viel positives Feedback gegeben. Und das war für das gesamte Team wirklich eine sehr positive Erfahrung. Wenn Sie jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einige Tipps geben können, wie man so Videografie im Kreißsaal einführt, was man da machen kann, was man unbedingt nicht machen sollte. Haben Sie da so ein paar Tipps? Das wäre sicherlich ein ganz eigener Podcast nochmal, aber so 2-3 Tipps.
Das ist eine sehr gute Frage, aber auch eine schwierige Frage, vor allem auch diese Frage kurz zu beantworten. Ich glaube, man muss einiges an Zeit und Geduld mitnehmen. Also bei uns hat es knappe 3 Jahre gedauert, bis wir es eingeführt haben. Das soll jetzt nicht jemand davon abhalten, es zu machen. Aber man muss gerade bei Videoaufnahmen natürlich ganz viel berücksichtigen. Und ich glaube, das ist wichtig, sich darüber im Vorhinein Gedanken zu machen. Wen muss ich denn alle kontaktieren, um Videoaufnahmen durchführen zu können? Möchte ich es im wissenschaftlichen machen oder im klinischen Setting als Quality Improvement? Muss ich die Ethikkommission fragen, die Datenschutzkommission?
bis hin zum Betriebsrat, da gibt es ja viele, viele Leute, die hier mit involviert werden müssen, an die man vielleicht von Anfang an nicht denkt. Und bevor man das startet, sollte man sich ein Konzept überlegen. Sprich, welche Technik möchte ich verwenden? Wie bediene ich diese Technik? Und wann mache ich die Nachbesprechung der Videos? Und vor allem, wer ist dabei? Wie lade ich die Leute ein? Wer moderiert das Ganze? Wie wird das Ganze, wie hole ich mir die Einverständnis der Eltern ein? Wer ist dafür zuständig? Ich glaube, das sind so Dinge, über die man sich Gedanken machen muss. Und es ist sicher ein nicht so einfacher Weg, weil wir es einfach auch nicht gewohnt sind, aufzunehmen. Was mich immer wundert, dass im Gesundheitsbereich quasi fast ein Tabuthema ist. Und in anderen Bereichen ist es völlig Standard. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel irgendwelche Sportler anschaut, die ja auch im Spitzenbereich arbeiten, da ist es ja ganz normal, dass die sich durch Videos selbst analysieren. Oder die Polizei, die Bodycams verwendet, natürlich zum anderen Zweck, aber auch dort ist es normal. Oder andere Berufsgruppen, die simulieren, ihre Einsätze filmen und danach anschauen und nachbesprechen, um daraus zu lernen. Also in vielen Bereichen ist es Standard und in der Medizin ist es irgendwie schwierig umzusetzen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es extrem wichtig ist, damit zu starten und diesen Prozess zu beginnen. Auch wenn der Weg manchmal steinig ist, wird man am Ende einen extremen Benefit dadurch sehen.
Eine sehr schöne Zusammenfassung zu dem Thema. Aber kommen wir zurück zu unserem Thema Technik im Kreißsaal.
Der Neocast Ausblick.
Herr Wagner, wenn wir in 5 Jahren das nächste Gespräch haben, was können Sie uns dann berichten? Was gibt es da für Neuigkeiten?
Ja, da tut sich gerade ganz viel, vor allem in Bezug auf Entwicklung von Technologien. Das geht los von automatischem Decision Support, sprich Vitalparameter werden automatisch integriert und ein System gibt einen Anweisungen oder Infos, wie die nächsten Schritte durchzuführen sind. Ich glaube, Video Recording wird ein großes Thema sein. Das ist etwas, wo wir uns sicher auch auf Europaebene dafür einsetzen müssen, hier einen Standard zu finden, sowohl technisch wie auch datenschutzrechtlich, um das zu ermöglichen, weil das einfach für die Qualität der Patientinnenversorgung extrem wichtig und essentiell ist. Ich glaube, großes Thema wird weiterhin sein Respiratory Function Monitoring, aber auch Videolaryngoskopie. Die Videolaryngoskopie hat ja schon sehr gute Evidenz, dass sie hilfreich ist und trotzdem ist es noch immer nicht standardmäßig eingeführt. Und ich glaube, das liegt vor allem auch daran, dass einfach die entsprechenden technischen Entwicklungen nicht da sind. Sprich, die Videolaryngoskope, die am Markt sind, sind einfach nicht für die kleinsten Patientinnen und Patienten geeignet oder nur bis zu einem gewissen Grad geeignet. Und das ist sicher auch ein Hindernis, dieses Tool, obwohl es extrem hilfreich ist, einzuführen. Ich glaube, da werden wir noch viel drüber sprechen. Kontaktloses Monitoring ist ein Hot Topic, wo sicher sich noch viel entwickeln wird. Ich glaube aber auch, das Thema Augmented Reality, sprich der Einsatz von einer Brille, die zu dem normalen visuellen Umfeld, das man hat, extra Informationen einblendet zum Patienten oder Medikamentendosierungen oder Checklisten einblendet. Damit einhergehend auch Telemedizin. Ich glaube, das zeigen uns auch viele Studien aus dem angloamerikanischen Raum. Da tut sich ja viel. Die haben natürlich auch ein bisschen andere Umgebungen, wo sie einfach auch deutlich mehr Peripherie mit einbeziehen müssen und deutlich weiter von der Distanz sind als es in Europa vielleicht. Aber das wird sicher auch ein wichtiges Thema werden. Wie kann man sich Support von außen holen, von anderen Zentren, von anderen Expertinnen und Experten, ohne jetzt immer vor Ort sein zu müssen? Also und dafür kann Augmented Reality hilfreich sein, aber auch natürlich eigenständige telemedizinische Lösungen. Also ich glaube, da werden wir noch viel hören in nächster Zeit und da wird es noch viel geben. Und ich glaube, letztendlich werden wir uns, das sieht man ja auch an der Anzahl der Publikationen, nicht nur mit den Patientinnen und Patienten beschäftigen, sondern vielmehr auch mit uns als Team, als Einzelperson. Wie können wir unsere eigene Qualität verbessern? Wie können wir die Teamqualität verbessern? Wie können wir die Kommunikation verbessern? Das sind so Themen, über die ist lange Zeit nicht gesprochen worden. Und da merkt man einfach, da tut sich viel. Und da wird uns sicher die Eye-Tracking-Technologie extrem helfen. Und Es wird auch viel in Richtung Virtual Bedside Teaching gehen. Sprich, ich habe nicht mehr alle Personen vor Ort, um zuzuschauen, oder alle Studentinnen und Studenten um das Patientenbett stehen, sondern ich kann mit denen auch virtuell interagieren. Und ich glaube, dieses virtuelle Training wird auch, darüber werden wir in Zukunft auf jeden Fall nochmal sprechen.
Also sowohl Training als auch Patientenbetreuung wird nochmal eine neue Stufe erreichen. Spannende Sachen, sicherlich auch viele Themen, die noch wissenschaftlich bearbeitet werden müssen. Viele Themen, wo wir Industrie auch noch mit an die Hand nehmen müssen und involvieren müssen, die sich damit beschäftigen. Wird die Kluft ein bisschen auseinandergehen, wenn wir den normalen Kreißsaal haben, im Kreiskrankenhaus, wo die reifen Kinder zur Welt kommen, und der High-End-Kreißsaal, wo die extrem unreifen Frühgeborenen betreut werden?
Das denke ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass das auch für die kleineren Krankenhäuser oder die Krankenhäuser, die auch quasi die gesünderen Kinder versorgen, die reiferen Kinder versorgen, auch dort wird Technologie eine Rolle spielen, weil auch diese Krankenhäuser profitieren potenziell von einer Unterstützung der Ventilationsqualität mittels Respiratory Function Monitoring oder davon, wie sie quasi als Einzelperson effizienter agieren können oder im Team besser agieren können, oder durch die Verwendung einer Lagungsmaske. Aber ich glaube trotzdem, dass in diesem High-End-Bereich bei der Versorgung der extrem komplexen Patientinnen und Patienten oder der extrem unreifen, da wird einfach Technik noch eine viel größere Rolle spielen und auch diese Teamzusammenarbeit, auch was ich vorher schon erwähnt habe, wie viele Personen braucht es eigentlich bei der Erstversorgung? Was ist zu viel, was ist zu wenig, welches Equipment braucht es? Und ich denke schon, dass es da noch mehr zentralisiert werden wird. Und gerade bei problematischen Patientinnen und Patienten, das sicher eher in einen High-End, in einen hochtechnologisierten High-End-Bereich gehen wird. Und da die Kluft wahrscheinlich schon größer wird. Wo man aber auch wiederum mit Technologie, wie zum Beispiel Telemedizin, hier die kleineren Krankenhäuser oder Geburtskliniken sicher auch wieder mit unterstützen kann. Okay. Und damit auch natürlich die Kluft wieder verkleinert und das Zusammenspiel verbessert.
Okay, vielen Dank.
Der Neocast Literaturservice.
Herr Wagner, unsere Experten bringen immer eine Publikation mit, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich ein bisschen mehr in das Thema vertiefen können. Welche Publikationen, aktuelle Publikationen können Sie empfehlen und warum können Sie die empfehlen?
Also ich kann eine sehr rezente Publikation empfehlen, die nennt sich The Newborn Delivery Room of Tomorrow, Emerging and Future Technologies. Die werden die Zuhörerinnen und Zuhörer auch dann auf der Homepage finden zum Abrufen. Und ich kann die deswegen empfehlen, weil die einen sehr schönen Überblick gibt über viele Themen, die ich heute angesprochen habe, viele Themen, die ich nur kurz anreißen konnte, mit entsprechenden Literaturhintergründen und auch quasi dort, wo schon Evidenz gibt, diese Evidenz dargestellt. Und da kann man sich sehr gut einlesen und schauen, was ist in den letzten Jahren passiert und worauf wird der Fokus in den nächsten Jahren gelegt werden.
Okay, vielen Dank.
Die Neocast Take-Home-Message.
Die Dreiviertelstunde ist schon wieder fast vorbei. Herr Wagner, was möchten Sie den Zuhörern für Ihre klinische Arbeit mitgeben? Wovon soll der junge Assistenzarzt oder Assistenzärztin jetzt seinen älteren, erfahrenen Oberarzt überzeugen, nachdem er zugehört hat?
Ich glaube, ganz wichtig, was ich so natürlich dadurch, dass ich viel in der Simulation tätig war und bin, gelernt habe, ist, dass jeder Mensch Fehler machen kann, egal ob jetzt jung oder alt oder unerfahren oder erfahren, das kann einfach jedem passieren. Und dass man auch unabhängig davon, wie viel Erfahrung man hat, voneinander lernen kann. Weil man hat immer unterschiedliche Erfahrungen, die man macht, weil man natürlich auch mit unterschiedlichen Personen zusammenarbeitet, dadurch unterschiedliche Expertise bekommt. Und dadurch kann man immer extrem gut voneinander lernen. Und ich glaube, es ist ein großes Problem, wenn man zum Beispiel sagt, der oder die kann dieses und jenes nicht gut und man kann nur von dieser oder jener Person lernen. Ich denke, dass jeder so seinen eigenen Erfahrungsschatz hat und durch die Ausbildung mitbekommt oder auch durch das Leben mitbekommt. Und da ist es eben wichtig, herauszufinden, wie können wir voneinander lernen und Was man mit ganz einfachen Hilfsmitteln oder eigentlich ohne Hilfsmittel machen kann, ist nach zum Beispiel einer kritischen Situation oder auch nach einer Routinesituation, Routineintubation zum Beispiel, sich die Zeit nehmen, mit dem Team zusammensetzen, Ärztinnen, Ärzte, Pfleger, erfahren, nicht erfahren und einfach diese Situation nachbesprechen. Und wie gesagt, nicht nur das Negative, auch das Positive. Und wenn es nur 5 Minuten sind, dann lernt man auch aus diesen 5 Minuten was. Also das ist etwas, was ich sicher durch diese Debriefings oder Video-Debriefings gelernt habe, dass man im Prinzip aus jeder Minute, wo man miteinander spricht, etwas mitnehmen kann. Und ich glaube, davon sollte man seine Kolleginnen und Kollegen überzeugen, dass das wichtig ist und dass man das machen sollte. Und dafür braucht es im Prinzip auch keine großen technischen Hilfsmittel. Es macht es aber mit technischen Hilfsmitteln nochmal einfacher, weil man die Situation nochmal besser Revue passieren lassen kann.
Schon eine sehr tolle Zusammenfassung. Eigentlich fehlt gar nichts mehr. Haben wir trotzdem noch irgendwas vergessen, was Sie mitgeben möchten?
Ich glaube, wir haben viele Themen oder viele spannende Themen ansprechen können. Ich freue mich auch über weitere Fragen, falls es Fragen gibt, per E-Mail oder dann über Telefon oder Ähnliches, können wir auch gerne nochmal im Detail über gewisse Themen sprechen. Was ich einfach nochmal mitgeben kann, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, besonders die Jungen, die noch am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, immer neugierig zu sein, Fragen zu haben, Fragen zu stellen, aber auch zu hinterfragen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was ich auch gelernt habe. Viele Dinge werden gemacht, weil sie schon jahrelang so gemacht werden. Und manches kann man sich auch hinterfragen. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, hier neugierig zu bleiben, zu hinterfragen, warum wird das so gemacht und könnte man das nicht anders machen. Und um auch hinterfragen zu können, ist es, glaube ich, wichtig, sich einfach mit anderen Bereichen auszutauschen. Sei es mit anderen Kollegen national und international, aber auch mit anderen Berufsgruppen, mit anderen Disziplinen. Da kann man immer extrem viel lernen, ein gewisses Netzwerk aufbauen, schauen, wie machen es andere und dann einfach immer, ja, wie gesagt, neugierig bleiben.
Ja, lieber Herr Wagner, herzlichen Dank für das informative Gespräch. Wenn jemand Interesse hat, noch tiefer in das Thema einzusteigen, kann er uns kontaktieren, kann er Sie direkt kontaktieren. Informationen finden Sie auf unserer Homepage, dskn.org. Wenn Sie noch intensiver wissenschaftlich mitarbeiten möchten, sind Sie natürlich auch herzlich eingeladen, in die Arbeitsgruppe der GNPI einzutreten, die sich mit dieser Thematik beschäftigt. Ansonsten lade ich Sie ein, uns Feedback zu geben zu unserem Podcast. Wenn Sie irgendwelche anderen Themen besprechen wollen, melden Sie sich einfach bei uns. Und Herr Wagner, Ihnen herzlichen Dank und beste Grüße nach Wien.
Vielen Dank.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Eine Dreiviertelstunde Expertenwissen rund um das Thema Neonatologie. Diesmal mit Dr. Michael Wagner aus Wien. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast Update Neonatologie, der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.